Ja, ich möchte heute über einen Text sprechen aus dem Matthäusevangelium, aus dem 25. Kapitel, die Verse 14 bis 30. Kapitel 14 bis 30, Kapitel 25. Es handelt sich um ein Gleichnis, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und da heißt es, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der die 2 empfangen hatte, und auch er gewann 2 weitere. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Sein Herr beantwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, so solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat, denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ihr Lieben, wir kennen dieses Gleichnis, denke ich, alle sehr gut. Ich möchte versuchen, einige wesentliche Akzente dieses Gleichnisses herauszuarbeiten, weil diese Aussagen hier für unser gesamtes Leben in der Nachfolge Jesu und für unser Verständnis dessen, was überhaupt Nachfolge ist, von einer grundlegenden Bedeutung ist. Nicht nur für eine gewisse Zeit unseres Lebens, sondern ständig. Es ist ständig eine Herausforderung, dieses Gleichnisses ernst zu nehmen. Ich bin auch sehr inspiriert von, ich habe ein Buch gelesen von Bill Johnson, oder angefangen zumindest, und da ist er auch auf dieses Gleichnis zu sprechen gekommen. Das hat mich sehr inspiriert, darüber näher auch nachzudenken. Und ich denke, es ist eine ganz tiefe Sache, um die es hier geht. Also zunächst einmal das eine. Dieses Gleichnis zeichnet ein Bild von Christsein, das wichtig ist, dass wir es annehmen, aufnehmen, ernst nehmen. Nämlich, Christsein bedeutet, dass wir unter einem Auftrag stehen. Dass wir bezeichnet werden können als Knechte. Und das ist nicht eine Abwertung, sondern eine Auszeichnung. Also sagen wir lieber, um es deutlicher zu machen oder schöner auszudrücken, Verwalter. Das ist eigentlich die Aufgabe des Knechtes. Das heißt, allein die Tatsache, dass wir Christen sind, dass wir unser Leben diesem Jesus anvertraut hat, macht uns zu Verwaltern. Und das heißt, dass wir damit rechnen und dass wir darüber Bescheid wissen müssen, dass uns von unserem Herrn etwas anvertraut ist. Dass uns etwas gegeben ist, das heißt Verwalterschaft. Von jemand anderen haben wir etwas bekommen. Jeder von uns, und da ist niemand ausgenommen, hat etwas bekommen von dem Herrn und wir stehen in der Herausforderung, mit dem, was wir bekommen haben, etwas zu tun im Sinne unseres Herrn. Das heißt, unser ganzes Leben als Christen ist unter dieser Perspektive auch zu sehen. Es gibt noch andere Perspektiven, aber das ist eine wesentliche, dass wir unser ganzes Leben Haushalterschaft üben. Dass wir unser ganzes Leben darauf konzentrieren sollen, dass wir rechte Haushalter sind mit all dem, was uns Gott gegeben hat, damit wir es im Sinne dessen verwalten, der es uns gegeben hat. Und das geht direkt zurück auf den Schöpfungsbefehl. Schon bei der Schöpfung hat Gott uns einen Auftrag gegeben. Einen Auftrag. Wir stehen unter Auftrag, etwas zu verwalten, mit dem umzugehen. Und hier in diesem Gleichnis wird natürlich klar, dass es darum geht, dass wir damit, was wir bekommen haben, Reich Gottes bauen. Und in diese Verantwortung hinein, in diese Beauftragung hinein, spricht dieses Gleichnis und setzt Akzente. Lasst euch diese Akzente nun auch sozusagen aufs Herz fallen. Und es ist immer wichtig, dass wir damit auch nach Hause gehen und darüber weiter auch nachdenken. Einige Akzente. Das erste, was ganz auffällig ist, und ich hoffe, es fällt euch auch auf, an dem ersten, es ist so, dass offenbar nicht jeder Knecht dasselbe Maß an Gaben bekommt. Der eine bekommt 5, der andere bekommt 2, der dritte bekommt 1, und das sind ja nur Beispiele, die vervielfältigt werden können. Es ist offensichtlich, dass Gott nicht jedem dasselbe gibt. Das könnte sofort den Gedanken bringen, das ist ungerecht und das ist unfair. Dem einen gibt er mehr, dem anderen gibt er weniger. Und allein aus dieser Erkenntnis heraus könnte man sozusagen böse sein auf Gott, könnte man ihn anklagen, könnte man murren, könnte man neidisch werden. Und da beginnt schon der erste Teil von dem, was Jesus uns deutlich machen möchte in diesem Gleichnis. Akzeptiert, dass Gott in diesem Bereich nicht alle gleich behandelt. Es gibt also ein komisches Gleichheitsprinzip, das nicht in der Bibel ist. Wir sind nicht alle gleich. Das ist sehr wichtig. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, er hat uns auch unterschiedlich begabt. Worin wir gleich sind alle ist, dass wir alle von Gott in gleicher Weise geliebt sind. Da ist kein Unterschied. Und dass uns allen das Angebot der Erlösung gilt. Er ist für alle in gleicher Weise gestorben. Aber das dürfen wir ja nicht verwechseln damit, dass Gott uns als Einzelne, als Menschen auch unterschiedlich geschaffen hat. Und dass er auch unterschiedlich uns Talente gibt. Hier mit Talenten ist natürlich im Gleichnis, das ist ein Bild, hier ist natürlich Geld jetzt gemeint. Ja, ein Talent ist eine große Summe Geldes in diesem Bild hier,
um diesen Verwalter geht. Aber es ist schon klar, wenn wir dieses Gleichnis nun richtig verstehen wollen, dass mit diesem Betrag oder mit diesem Talent gemeint ist, alles das, was uns Gott mitgegeben hat an natürlichen Gaben, aber auch an übernatürlichen Gaben, mit denen er möchte, von denen er möchte, dass wir sie einsetzen. Alles das, was uns ausmacht, sollen wir einbringen. Alles, wir haben ja alles empfangen vom Herrn, was wir sind. Unsere natürlichen Dinge, Gaben und auch über die übernatürlichen, haben alles bekommen. Und da gibt es Unterschiede. Nicht jeder hat dieselben Gaben. Nicht jeder hat dasselbe Maß an Gaben. Der eine hat fünf, der andere zwei, der hat eins. Das ist unterschiedlich. Und ich gehe noch ein Stückchen weiter. Denke, dass hier, wenn wir das auslegen, also auch in diese Richtung verstehen dürfen, dass nicht jeder sozusagen auch von seinem Anfangssituation her in dieselbe Position und Situation gebracht wurde. Es ist ein Unterschied, ob jemand in einem Slum in Indien geboren wurde oder hier in unseren westlichen Ländern, zum Beispiel in einem sehr reichen, wohlhabenden Haus. Es ist ein Unterschied. Ich nenne es Anfangskapital. Gott gibt jedem, auch dem, der im Slum geboren ist, ein Anfangskapital. Das mag sehr, sehr gering sein. Schon allein von diesen Umständen her, versteht ihr? Es gibt auch in unseren westlichen Familien sehr viele Unterschiede, in welchen Umständen jemand geboren ist, in welchem Zeitalter er geboren ist, in welcher Familie er hineingeboren ist. Was auch immer, das sind unterschiedliche Dinge. Und man könnte sagen, der eine hat ein Pech gehabt, der andere hat ein Glück gehabt. Wir müssen weg von dem. Das ist etwas, was sozusagen in der Souveränität Gottes beheimatet ist, dass er das so auch zulässt und dass er auch deutlich macht, jeder von uns hat ein unterschiedliches Anfangskapital in seinem Leben mitbekommen. Und das ist nicht ungerecht. Wir werden gleich darauf noch zu sprechen kommen. Warum? Es entfaltet sich in diesem ganzen Gleichnis, dass das eigentlich gar nicht das Entscheidende ist, was für uns oft so entscheidend ist. Und wir daran hängen bleiben als Menschen, so ungerecht. Was kann denn der dafür, so und so und so, ihr Lieben? Dann müssen wir ein Stück weit zunächst einmal akzeptieren. Die Souveränität Gottes, die Güte Gottes, der nie ungerecht ist. Also halten wir fest, es gibt ein unterschiedliches Anfangskapital, das jeder von uns mitbekommen hat. Sei es durch seine Lebensumstände und sei es durch seine persönlichen Gaben, Fähigkeiten, Erziehung. Ihr Lieben, jemand, der in dieser oder jener Situation aufgewachsen ist und die Möglichkeit hatte, dass man ihm die beste Ausbildung und alles geben konnte, der hat ein anderes Anfangskapital als jemand, der das nicht hatte. Das Anfangskapital ist unterschiedlich in den Umständen unseres Lebens und in den persönlichen Gaben, die wir haben. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Der Text sagt, dass der Herr hier, Verwalter, diese Talente unterschiedlich gegeben hat, auch nach den unterschiedlichen Fähigkeiten der Knechte. Ihr Lieben, das ist eine interessante Sache. Wir können das nicht ganz ausloten, aber wir müssen das auch wieder akzeptieren. Gott kennt dich und mich haargenau. Und es heißt, er weiß ganz genau, was er dir und mir zumuten kann. Versteht ihr? Das ist wichtig. Er weiß ganz genau, was er dir und mir zumuten kann. Und auch von dem her bestimmt er das Maß des Kapitals, was er am Anfang gibt. Ich rede immer vom Anfangskapital. Wenn es ein Anfangskapital gibt, auch was anderes noch. Ja, da komme ich noch drauf. Aber bleiben wir mal dabei. Das heißt, Gott weiß, was er sozusagen uns auch an Fähigkeiten mitgegeben hat, mit denen wir dieses Kapital, diese Gaben, die wir bekommen haben, diese, mit den Umständen, in denen wir leben, umgehen können. Und das heißt natürlich auch von Anfang an, dass niemand sagen kann, in dem, was Gott von mir möchte, bin ich überfordert. Weil Gott gibt jedem das, was gemäß seiner Möglichkeiten er auch tun kann. Sehr wichtig. Niemand kann sagen, ob er viel oder wenig hat, ich bin überfordert. Weil Gott mich genau kennt, er hat mich ja selbst geschaffen. Er weiß ja, was er mir zumuten kann, was ich auch wirklich durchführen kann, erledigen kann, tun kann, wie auch immer, entwickeln kann. Und ich rede jetzt immer noch von dem Anfangskapital. Und ihr Lieben, ist es so wichtig, dass daraus eben nicht ein Murren entsteht, schon gar nicht unter seinen Leuten, also uns, dass wir anfangen sozusagen darüber, uns Gedanken zu machen, der hat mehr, der hat weniger, der hat bessere Voraussetzungen, der hat weniger gute Voraussetzungen. Ihr Lieben, diese Gedanken müssen gebrochen werden, weil sie sind eine totale Verhinderung dessen, was Gott mit uns vorhat. Und wenn wir jetzt diesen Verlauf des Gleichnisses weiterlesen, sehen wir sofort, dass im Grunde genommen in dem Gleichnis diese Sache, die ich jetzt angesprochen habe, überhaupt nicht betont ist. Die wird eigentlich gar nicht mehr wichtig. Die Unterschiedlichkeit des Anfangskapitals hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung mehr im Zusammenhang mit dem, worum es geht. Warum? Denn sehr schnell stellt sich heraus, dass es um etwas ganz anderes geht in diesem Gleichnis. Und das ist es, was wir in unser Herz jetzt fallen lassen müssen. Ihr Lieben, das, worum es Gott wirklich geht, ganz egal, welches Anfangskapital du hast, ist die Frage, wie treu gehe ich mit dem um, was ich empfangen habe. Gott schaut nicht auf das Anfangskapital und wie viel wir damit machen, wie viel, sondern er schaut, in welcher Haltung gehen wir mit dem, was wir bekommen haben, um? In welcher Treue verwalten wir das, was wir empfangen haben? Sei es viel oder ganz wenig. Die Treue beurteilt Gott, nicht die Gaben. Und auch nicht das, was aus den Gaben herausgekommen ist. Die Treue. Und das ist sozusagen wiederum der Punkt, wo wir dann sagen, jetzt stehen wir alle sozusagen wieder auf derselben Ebene. Die Treue. Denn ich kann bei wenigem untreu sein und ich kann bei vielem untreu sein. Die Treue ist entscheidend. Und die Untreue, denn sie hat Folgen. Das will Jesus hier mit diesem Gleichnis sagen. Und diese Treue hat etwas zu tun damit, dass wir gefragt sind, herausgefordert sind, mit welchem Verantwortungsbewusstsein gehen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, an Gaben, sei es viel oder wenig, mit welchem Verantwortungsbewusstsein gehen wir um? Mit welchem Einsatz wuchern wir mit diesen Gaben? Mit welcher Freude, mit welchem Gehorsam, mit welcher Lust tun wir das Kleine oder das Große, was uns vor den Füßen liegt aufgrund der Gaben, die uns Gott gegeben hat? Mit welcher Einsatzfreudigkeit, mit welcher Hingabe, darauf schaut Gott. Er schaut nicht, wie klein oder wie groß das ist ja seine Sache, was er mir gibt. Aber was meine Sache ist, ist die Treue, ist das Verantwortungsbewusstsein, ist der Einsatz. Und ob ich ganz wenig habe oder ganz viel habe an Gaben und Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat und auch äußeren Umständen, es kommt darauf an, mit welchem Verantwortungsbewusstsein und mit welcher Freude ich das einbringe und damit wuchere. Und das heißt, dass ich all das, was mir gegeben ist in meiner Situation und in meinem Wesen, dass ich das einbringe zum Bau des Reiches Gottes. Ob es viel oder wenig ist, ist für Gott nicht das Entscheidende, sondern die Treue. Und da kann niemand sich ausreden. Man kann sagen, ja, ich habe nur so wenig, ich bin ja so unwichtig. Das sind ja schreckliche Aussagen immer wieder. Oder andere, die merken, sie haben viel, dass sie sagen, ich bin überfordert. Ihr Lieben, das gibt es dann nicht mehr. Es geht nur darum, dass wir in Treue dieses aus einbringen in das Reich Gottes, was uns gegeben ist. Dieser Gehorsam, diese Treue ist wichtig. Und da sehen wir jetzt natürlich sofort in diesem Gleichnis darin, dass wir sehen, diese Treue hat Folgen. So wie die Untreue Folgen hat, so hat die Treue ganz bestimmte Folgen. Wir sehen das ja an dem, wie dann sozusagen auch hier gesprochen wird. Der Herr, wenn er zurückkommt und diesen Knechten redet, da erwähnt er immer wieder die Treue. Du treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Das ist es, was er sozusagen ins Augenmerk nimmt. Gut, die Treue hat zwei Auswirkungen, wenn wir treu sind in dem. Das erste ist, Treue bringt Frucht. Das ist eine wichtige Sache in diesem Gleichnis. Treue bringt Frucht. Nicht die Größe der Gabe, die ich habe, ist entscheidend über die Frucht, die Treue. Weil Frucht kann ich sowieso nicht machen. Frucht wächst aus etwas heraus und sie wächst heraus aus meiner Treue zu Jesus hin. Aus meiner innigen Beziehung zu Jesus hin, aus meinem Gehorsam Jesus gegenüber, aus der Freudigkeit, mit der ich um Jesu willen meine Gaben einbringe. Und daraus entsteht Frucht. Und so kann der 5 Talente bekommen hat, dann zu dem Herrn sagen, du hast mir 5 gegeben, ich kann dir jetzt 5 weitere geben als Frucht von dem, was du mir gegeben hast. Aber diese Frucht kam aus der Treue. Versteht ihr? Jesus lobt hier nicht die Leistung, sondern die Treue. Das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht um ein Leistungsbewusstsein, sondern es geht darum, dass wir sagen, ich will treu sein. Wie viel daraus herauskommt, das ist ja nur beispielhaft hier. Erstens einmal können wir das sowieso nicht bemessen, die Frucht, das weiß Gott mehr, auch wenn wir immer den Eindruck haben oft, ja, das ist ja nur so wenig an Frucht und was da aus unserem Leben gekommen ist, das werden wir einmal im Himmel sehen, was wirklich für eine Frucht gewesen ist. Aber fest steht, Treue, wenn ich auch mit dem Geringsten treu bin, es bringt immer Frucht, immer. Und das ist ein ganz wichtiger Teil dessen, dass wir verstehen, dass wenn wir ein fruchtbares Leben bringen wollen, müssen wir treu sein. Dieses Wort ist eigentlich der Mittelpunkt dieses ganzen Gleichnisses, Treue. Und diese Treue, die bringt nicht nur Frucht, sondern sie hat noch einen zweiten Effekt. Und das ist auch ganz wichtig. Treue bringt immer Belohnung. Gott lässt sich nie lumpen, wenn ich einmal so sagen darf. Es ist immer verbunden mit Treue, Belohnung. Belohnung ist was anderes wie Frucht. Deswegen habe ich das auch voneinander getrennt. Belohnung wird hier sichtbar in verschiedenen Elementen. Zum Beispiel, und das ist ganz wichtig, dass wir es richtig verstehen, die größte Belohnung, die jemand bekommen kann, ist das Lob des Herrn. Die größte Belohnung ist das Lob. Du guter und treuer Knecht. Wenn er zufrieden ist, wenn er mich lobt, das ist die höchste Belohnung, die es überhaupt gibt. Mehr ist gar nicht mehr notwendig. Versteht ihr, das ist wichtig. Das Lob des Herrn ist das alles Entscheidende. Und dieses Lob des Herrn, ich glaube, das dürfen wir nicht, werden wir nicht nur erleben erst dann, wenn wir einmal vor ihm als Richter stehen, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist uns ständig in unserem Herzen hineinsenken möchte. Immer wieder und immer wieder als eine Unterstützung und als etwas, was uns vorantreiben soll. Du guter und treuer Knecht. Der Feind sagt uns immer das Gegenteil. Und deswegen müssen wir sehr wachsam sein auf die Stimme des Heiligen Geistes, der immer dort, wo wir in Treue gewirkt haben und manchmal auch verzweifeln, vielleicht weil wir zu wenig Frucht gesehen haben, sagt doch der Geist, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu. Und das ist sozusagen das, worauf wir uns ausrichten dürfen, dass der Herr uns lobt. Und dass er uns damit eine Wertschätzung gibt, die die höchste Wertschätzung ist, die es überhaupt gibt. Wir können gerne verzichten auf jedes Lob von Menschen, wenn nur der Herr uns lobt. Deswegen ist auch nicht wichtig, ob das, was wir tun für den Herrn, andere Menschen sehen und dann sagen, oh, der ist wirklich toll. Das ist nicht das Entscheidende. Viel entscheidender ist, dass der Herr uns lobt. Ihr Lieben, dieses Lob ist etwas Kostbares. Das Kostbarste, das uns gegeben wird. Ein zweites, was sozusagen als Belohnung auf uns zukommt, ist, und das ist jetzt auch eine interessante Sache, nämlich eine Folge der Belohnung ist, dass unsere Gaben vermehrt werden. Immer wenn wir treu sind, ist die Folge davon eine Vermehrung, eine Multiplikation. So ist das Prinzip des Reiches Gottes und das ist das, was der Herr möchte. Dass er sagt, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich setze dich jetzt über vieles. Treue wird immer belohnt durch Vermehrung und das ist jetzt nicht nur gemeint im Sinne von am Ende unseres Lebens, das natürlich dann am allerstärksten, auch in die Ewigkeit hinein gibt es so etwas. Aber es gibt es genauso auch hier auf dieser Erde, im Laufe unseres Lebens, dass wir merken, wo wir treu sind und nicht murren ständig und nicht neidisch sind, sondern mit dem Wenigen, mit dem wir haben, umgehen, dass der Herr anfängt, etwas zu vermehren. Vielleicht die kleine Gabe, die wir bekommen haben, anfängt zu vergrößern, zu vermehren. Dass er uns aus dem kleinen Auftrag, den er uns am Anfang gegeben hat, einen größeren Auftrag macht und so weiter und so fort. Und ihr Lieben, es ist sehr interessant, wie das formuliert wird. Zumindest ist mir das sehr aufgefallen. Nämlich, dass nun die Vermehrung, die hier angesprochen wird, ich werde dich über vieles setzen, dass diese Vermehrung nicht angegeben wird, in welchem Maß die Vermehrung geschieht. Es heißt nicht, dass der viel bekommen hat, jetzt so und so viel mehr bekommen wird und der wenig am Anfang bekommen hat, so und so viel mehr bekommen wird. Sondern das wird offen gelassen. Das finde ich ganz toll. Mich hat das berührt, ich kann euch das sagen, das ist wirklich etwas, wo ich spüre, dass der Geist Gottes etwas sagen möchte, nämlich, es ist ganz wurscht, welches Anfangskapital jemand hat. Gott kann aus jedem Großes machen. Versteht ihr? Deswegen ist es nicht so wichtig, ob er im Slum geboren ist oder in einer Pastorenfamilie, oder was weiß ich irgendwie und vieles schon vielleicht mitbekommen hat, Gott kann aus dem Kleinsten den Größten machen. Das Anfangskapital sagt noch nichts, die Treue sagt es. Und ihr Lieben, wenn wir heute Menschen sehen, von denen wir sagen und sehen und erkennen, sie haben einen gesalbten Dienst, ohne sie jetzt zu ehren damit, ja, in falscher Weise. Und wenn wir diese Leute dann anschauen, was hatten sie für ein Anfangskapital? Dann sehen wir, dass sehr viele ein ganz geringes Anfangskapital hatten, in entsetzlichen Umständen aufgewachsen sind, in schrecklichen Familien geboren wurden und kaum irgendwelche Gabenfähigkeiten hatten, keine Ausbildung, gar nichts. Aber sie waren treu mit dem Wenigen. Und Gott konnte sie zu großen Persönlichkeiten im Reich Gottes machen, im Sinne dessen, wie Gott sozusagen das Kleine vermehrt hat. Gott ist nicht gebunden an das kleine Anfangskapital. Und es gibt es umgekehrt. Es gibt Menschen, die mit großem Anfangskapital starten, aber niemals in diese Situation kommen, wo der Herr in einem Maße es vermehren konnte. Er hat es auch vermehrt, aber nie in dem Maße, wie vielleicht bei dem, der klein angefangen hat. Versteht ihr, wie sich das alles gleich relativiert? Wenn wir an das Ende denken und nicht vom Anfang her immer denken, ja, du hast mehr, du hast weniger, du hast mehr, du hast weniger, du bist in schlechteren Situationen geboren, du bist in schlechteren Umständen. Das zählt für Gott nicht mehr. Es zählt die Treue. Und wer treu ist, wer mit einem ganzen Herzen, wer mit einer Inbrunst, das, was er hat, das Geringste, wenn er das einsetzt, dann kann Gott Gewaltiges machen. Und es ist interessant, dass er eben sagt, zu dem, der 5 Talente bekommen hat am Anfang und der 2 Talente bekommen hat am Anfang, ist ein großer Unterschied, dass er zu beiden das Gleiche sagt: Ich werde dich über vieles setzen. Er sagt nicht zum ersten, ich werde dich jetzt über 100 Talente setzen und dem anderen, ich werde dich jetzt über 50 Talente setzen, sondern er sagt das Gleiche, ich werde dich über vieles setzen. Das heißt, was der Herr aus der Treue von uns machen kann, ist gewaltig. Deswegen schauen wir nicht auf das Anfangskapital, sondern auf das, was der Herr machen kann. Da gibt es tausende Beispiele, und ihr kennt sicher auch solche, wo jemand von Gott her durch seine Treue hineingeführt wurde in ein anderes Maß von Gaben und Aufgaben, das er weiterhin in Treue führt und das gar nicht abhängig war, dieses letzte Maß, das er ihm gegeben hat, von seinem Anfangskapital. Das Anfangskapital ist, das geringe Anfangskapital ist nie ein Hindernis für Gott, Großes zu machen. Das sagt mir dieses Gleichnis. Und nun der untreue Knecht. Darauf ist ja irgendwo das ganze Gleichnis aufgebaut, auf diesen Kontrast. Gleichnisse leben oft von dem Kontrast der Bilder, die hier gegeben werden. So wie die Treue Folgen hat, darüber habe ich jetzt gesprochen. Ja, eins habe ich noch vergessen, denn es heißt ja nicht nur, ich werde dich über viele setzen, dann heißt es, geh ein in die Freude des Herrn. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, will ich nicht lange ausführen, nur nicht vergessen. Geh hinein in die Freude des Herrn. Das heißt, er soll hineingeführt werden in die Freude, die der Herr hat. Das heißt, er sagt damit, wie jedem, der treu ist, mit dem wird Gott seine Freude teilen. Ein herrlicher Gedanke. Ihr Lieben, und das ist eine Auswirkung, die man wirklich erleben kann. Wer treu ist, wird das erleben, wie eine übernatürliche Freude auch in seinem Herzen ist, die ein Anteil ist von der Freude, die er hat über mich, dass auch er sie mir schenkt und mir sie zurückgibt. Die Freude, die er hat über mich. Geh ein in die Freude, die der Herr hat, heißt das hier. Gut. Nun zum untreuen Knecht. Der untreue Knecht ist hier sozusagen drastisch geschildert, natürlich, ist es immer auch alles drastisch. Aber was Jesus eben hier zeigen möchte in diesem Gleichnis ist, dass er hier deutlich macht, die Treue hat eine enorme Auswirkung. Aber nun kommt's. Die Untreue hat noch eine größere Auswirkung. Ich sage es mal noch, weil es dramatisch, ins Dramatische geht. Ihr Lieben, das ist ein Teil, den wir nicht so gerne hören. Aber wir müssen ihn hören, weil Jesus uns erzählt. Dieser eine Knecht, er sagt in seiner Antwort dann auf den Herrn, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. ist ein bisschen hart, diese Aussage hier in diesem Gleichnis. Ja? Ich wusste, dass du ein harter Mann bist und darum fürchtete ich mich. Ihr Lieben, was will damit Jesus sagen? Ich glaube, bin überzeugt, die Interpretation dessen, was hier steht, für mich heißt Folgendes. Was Jesus hier andeutet und was Jesus hier sagt, ist eine Seite des Wesens Gottes, die wir nie außer Acht lassen dürfen. Die eine Seite der Medaille des Wesens Gottes ist seine unendliche Liebe. Die andere Seite ist, ich sage es im Fachwort, wie die Bibel bezeichnet, Heiligkeit. Das Wort, du bist ein harter Mann, weist hin auf die Heiligkeit Gottes. Und die Heiligkeit Gottes hat als Antwort des Menschen Ehrfurcht. Und das spielt in dem, worum es hier geht, auch eine Rolle. Das heißt nun, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, dann sagt es nicht nur der liebende Gott, sondern auch der heilige Gott. Das hat Auswirkungen. Der heilige Gott, das heißt, das hat eine Ernsthaftigkeit. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spiel. Gott hat mich nicht geschaffen, damit ich mein Leben verplempere und verspiele. Wenn er mir etwas gegeben hat, dann hat er seine Ernsthaftigkeit, eine Tiefe, die ein großes Gewicht hat. Also wenn der Herr eine Verantwortung auf mich gelegt hat, dann hat das Gewicht. Dann darf ich nicht spielen damit. Das will dieses Gleichnis sagen. Das ist immer, wir sehen das durch die ganze Bibel hindurch, wie wichtig das ist, dass wir immer diese beiden Seiten sehen von Gott als eine Einheit. Das ist kein Gegensatz, die Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes. Aber wir dürfen nicht die Heiligkeit Gottes zugunsten der Liebe Gottes verniedlichen. Die Heiligkeit Gottes bringt es mit sich, dass wenn Gott mir als Verwalter etwas anvertraut, dass das eine Sache ist, die eine große Ernsthaftigkeit mit sich bringt. Und ich sage einmal, die bedeutet eine heilige Verantwortung. Nicht irgendeine Verantwortung, sondern eine heilige Verantwortung. Und diese heilige Verantwortung ist etwas, die eine große Motivation für uns sein soll. Dass wir nun nicht nur aus einem gewissen Gehorsam heraus etwas nun tun, sondern dass wir es auch tun aus Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott und der heiligen Verantwortung. Und worum es hier jetzt geht bei diesem untreuen Knecht ist Folgendes. Wir müssen unterscheiden zwischen einer wahren Ehrfurcht vor Gott oder sagen wir Gottesfurcht und einer falschen Gottesfurcht. Und das Problem bei dem untreuen Knecht war eine falsche Gottesfurcht. Und das Schöne an den anderen beiden Knechten war eine wahre Gottesfurcht. Alle Knechte haben aus Gottesfurcht heraus gehandelt, nur der untreue Knecht hat aus einer falschen Gottesfurcht herausgehört. Was ist wahre Gottesfurcht? Im Zusammenhang mit diesem Gleichnis. Wahre Gottesfurcht heißt, dass ich aus Ehrfurcht vor diesem gewaltigen Gott seinen Auftrag zutiefst ernst nehme. Und in der Gewissheit, dass dieser heilige Gott mich durch und durch liebt und nur das Beste für mich will, dass ich auch aus dieser Ehrfurcht heraus seinen Auftrag ernst nehme und annehme. Und ein zweites. Ihr Lieben, dieser Heiligkeit Gottes, dass dieser Auftrag aus der Heiligkeit Gottes kommt, hat noch eine zweite Bedeutung und hört das auch ganz bewusst. Nämlich, das sagt mir, dass dieser Gott ein riesiges Vertrauen hat in mich, dass ich seinen Auftrag erfüllen kann, das ist auch für mich eine Ehre. Versteht ihr? Es sagt etwas über die heilige, über das heilige Vertrauen, das Gott in mich hat. Und wenn ich dieses Vertrauen ignoriere, mit Füßen trete, missachte, missachte ich ihn. Es ist schon was Gewaltiges, einem Sünder was anzuvertrauen. Ein heiliger Gott. Und dieses Vertrauen ist ein Privileg. Und wir sollten das so sehen, nicht ächzen und stöhnen und immer ablehnen, wenn wir irgendeinen Auftrag vom Herrn spüren, sondern umgekehrt. Es ist ein Privileg. Ist eine Ehre, dass Gott mich erwählt hat, das zu tun. Und wenn es das Kleinste ist oder was Großes. Nach unseren Maßstäben jetzt. Es ist ein Privileg, dass dieser heilige Gott uns gebrauchen will. Er vertraut uns. Und nun seht ihr, dass dieser untreue Knecht, er reagiert nicht aus dieser Reaktion heraus, die ich jetzt geschildert habe, aus einer wahren Gottesfurcht, sondern aus einer falschen Gottesfurcht. Und die falsche Gottesfurcht lässt sich ganz einfach benennen mit Angst. Er hat Angst vor seinem Herrn. Und diese Angst vor dem Herrn, die äußert sich in der Weise, dass er sagt, das, was du von mir forderst, ist zu hart. Das, was du von mir erwartest, ist zu viel. Es ist mir viel zu gefährlich, mit dem, was du mir gegeben hast, irgendwie umzugehen. Denn sollte ich das, was du mir gegeben hast, verlieren, dann kriege ich eine am Deckel. Diese Gedanken, meine ich, dass in diesem Knecht vorgehen, das ist ein Gleichnis, wir müssen das ein bisschen ausschmücken. Aber er reagiert aus einer Haltung heraus, wo er sagt, ich fange gar nicht erst damit an. Denn das Risiko, dass daraus nichts wird und dass ich dann eine Strafe bekomme von meinem Herrn, ist mir zu groß. Deswegen bewahre ich es sicher auf und gebe ihm zumindest das, was er mir gegeben hat, wieder zurück. Dann kann er nicht böse sein. Und das nur aus einer falschen Ehrfurcht, aus einer Angst heraus, die eine Ignoranz im Grunde genommen ist. Denn wenn Gott, ich übertrage es auf uns, uns etwas gibt, womit wir wuchern und handeln und arbeiten sollen, dann gibt er uns auch gemäß meiner Fähigkeit und er sorgt dafür, dass ich damit umgehen kann. Und wenn ich sage, nein Herr, ich fange da gar nicht an, denn die Verantwortung ist mir zu groß, dann ignorieren wir und missachten wir ihn. Dann misstrauen wir ihm. Denn er hat ja ein Vertrauen in mich, dass ich das tun kann, weil er hat mich geschaffen, er weiß ja, wie ich bin und wer ich bin. Und er gibt mir ja auch die Fähigkeiten. Und wenn ich sage nein, dann missachte ich ihn als Person. Und das ist das Schwerwiegende. Er missachtet den Herrn. Er missachtet nicht nur einen Auftrag, er missachtet ihn. Ihn in seinem Vertrauen zu diesem Knecht. Wenn er sagt, das ist mir zu hart, das ist mir zu viel, das ist mir zu gefährlich, ich habe Angst. Ihr Lieben, das hat Folgen. Die Folge ist, am Ende, der Herr nimmt ihm das, was er von ihm als Anfangskapital bekommen hat, auch noch weg und gibt es denen, die treu gewesen sind. Untreue verliert immer. Treue gewinnt. So ist es bei Gott. Untreue macht uns immer zum Verlierer. Ihr Lieben, es ist einfach so, das können wir auch im praktischen Leben sehen, wenn jemand mit dem Kapital, das er von Gott bekommen hat, nicht handelt, nicht umgeht, nicht einsetzt, es nicht einbringt, dass es dann fahl wird. Wenn es brach liegen bleibt, dann verliert es auch seine Kraft und seine Bedeutung. Wir merken das in vielen Bereichen, wo Menschen damit nicht umgehen, dann gehen sie auch in ihrer Beziehung mit dem Herrn zurück. Es wird alles weniger, es wird alles weniger. Es bleibt nicht gleich. Es kann nicht gleich bleiben, es wird weniger. Und das drückt das aus, es wird ihm weggenommen. Ihr Lieben, wenn einer ein gewisses Maß an Erkenntnis hatte und er wuchert nicht mit dieser Erkenntnis, dann bleibt die Erkenntnis nicht stehen, sondern sie wird weniger. Sie nimmt ab. Menschen denken oft, ja, sie sind dann eh in einer richtigen Gottesbeziehung und sie wissen gar nicht, wie sehr etwas abgenommen hat an Klarheit ihrer Erkenntnis von Gott. Dramatisch. Und die größte Dramatik ist, es könnte sein, dass sie sogar ihre Rettung verlieren. Ich muss es sagen, weil hier steht es so. Schmeißt diesen Knecht hinaus, dort wo Heulen und Zähneklappern ist. Das ist ein Bild für die Hölle, für die Verlorenheit. Das heißt nicht, dass es, ich sehe es nicht so, dass es immer so ist, da gibt es ja Möglichkeiten der Umkehr, aber das ist jetzt nicht in diesem Gleichnis beschrieben, ja. Wir dürfen da auch nicht alles pressen. Aber es kann dahin gehen, dass wenn wir nicht mit dem, was wir bekommen haben, treu umgehen, dass wir auf einen Weg geraten der Untreue, der diesen Schritt und diesen Schritt und diesen Schritt und diesen Schritt und der letzte Schritt ist dann die Verlorenheit, wenn wir nicht irgendwo auf diesem Weg wieder umkehren. Aber es könnte hineinführen, dass wir in eine ganze Verlorenheit hineingehen. Und darum ist es wichtig, ihr Lieben, versteht ihr? Das will Gott natürlich nicht, gar keine Frage. Es ist die Konsequenz, die wir selber uns auferlegen. Darum dürfen wir nicht nur immer von dem lieben Papa reden, sondern von dem heiligen Gott. Und die Heiligkeit Gottes ist kein Widerspruch zur Liebe Gottes. Denn es ist der liebende Gott, der heilig ist. Es ist der liebende Gott, der uns eine heilige Verantwortung, der eine heilige Ernsthaftigkeit in unserem Leben hervorbringen möchte, dass wir nicht spielen mit dem, was uns gegeben ist. Ihr Lieben, der treue Knecht, der ist der, ich fasse jetzt zusammen, der ist der, der gleich am Anfang seines Lebens mit Jesus anfängt zu suchen, von ganzem Herzen zu fragen, Herr, was hast du mir an Kapital gegeben? Lass es mich entdecken. Ich möchte es sehen, erkennen. In welche Aufgabe führst du mich? Und dass wir von Anfang an sagen, Herr, keine Aufgabe ist mir zu schlecht. Wir fangen an dort, wo wir sind. Und wenn es die geringsten sozusagen Dinge sind, das ist ein treuer Knecht. Ein treuer Knecht ist der, der nicht ein halbes Leben lang diskutiert darüber, was er nun mit seinen Gaben tun soll und wie er sie einsetzen soll. Es gibt so Leute, die haben Gaben, aber sie kommen nie dazu, sie einzusetzen, weil sie immer diskutieren und nachdenken, ja, wie könnte ich es denn am effektivsten tun und wo könnte ich die beste Position haben oder was auch immer. Und sie fangen nicht an. Ein treuer Knecht ist der, der, wenn er seine Gaben entdeckt, anfängt, sie einzubringen. Nicht unweise, aber anfängt. Der nicht sagt, ja, ich fange erst an, für Kranke zu beten an, wenn ich weiß und 100-mal mir bezeugt wurde, dass ich eine Gabe der Heilung habe. Und dann wartet er ein Leben lang und bekommt diese Prophezeiung nie und fängt nie an. Wir müssen anfangen. Und nicht diskutieren, ja, wie soll ich es denn tun und in welcher Weise. Diese Frage ist schon wichtig, wie und in welcher Weise, aber nicht in dem Sinne, dass sie uns ständig behindert, eben nicht anzufangen. Manchmal ist es eine Ausrede für viele Menschen, auch für Christen, dass sie überhaupt nie anfangen, ihres einzubringen, das, was ihnen gegeben ist, zum Aufbau des Reiches Gottes. Und das meint nicht nur die Gaben innerhalb der Gemeinde, sondern auch am Arbeitsplatz. Unser Christsein einzubringen in diese Welt. Anzufangen, irgendwie. Und daher, wenn wir sagen, ja, ich bin bereit, mich einzubringen, so wie ich bin, mit meiner ganz, ganz kleinen Erkenntnis von dir, und ich weiß auch nicht, wie ich Zeugnis geben soll. Aber zu sagen, Herr, ich bin bereit, verwende mich. Und dann anzufangen. In kleinen Dingen anzufangen und nicht sozusagen ständig zu diskutieren, sondern Herr, so und so müssen die Voraussetzungen sein, das und das ich das tue. Ein treuer Knecht ist der, der es als eine Ehre ansieht, dass Gott ihm etwas anvertraut hat. Auch das Kleinste. Und der nicht nörgelt über das Kleine, was er tut, sondern eine Ehre ansieht, die ganz kleinen Dinge, die zur Aufbauung des Reiches Gottes tut, dass er das Ehre sieht. Das geht eben bis auch zum Putzen. Das ist immer ein Beispiel, aber das stimmt, ihr Lieben. Und vieles andere mehr, was im Hintergrund geschieht, da unten im Keller, wenn da jemand CDs brennt. Kein Mensch weiß das in der Gemeinde. Ich tue es, weil es eine Ehre ist. Das macht alles anders, meinen ganzen Dienst anders. Wenn wir verstehen, das ist eine Ehre. Ein treuer Knecht ist der, der erwartet, dass seine Treue Frucht bringt. Ob ich sie sehe oder nicht. Und wenn ich sie nicht sehe, nörgle ich nicht. Das heißt, ich nörgle schon manchmal. Ich will nicht nörgeln, ja? Aber als treuer Knecht, ja, sollte ich nicht nörgeln. Weil, ob ich die Frucht jetzt sehe oder nicht, ist auch nicht das Entscheidende. Gott schaut auf die Treue. Danach fragt er mich, ob ich treu gewesen bin. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wollen wir alle treue Knechte sein. Und ich finde es also dieses Gleichnis überhaupt nicht abschreckend. Nicht irgendwie unter einen Druck bringen, sondern es motiviert mich. Es provoziert mich. Es spornt mich an. Nun, aufgrund der Liebe Gottes und der Heiligkeit Gottes, das ernst zu nehmen, was er mir gegeben hat, um damit zu wuchern. Und dort, wo ich stecken geblieben bin, will ich wieder neu nach vorne treten und sagen, Herr, gebrauch mich, wie du willst. Zu deiner Ehre. Und nicht zu schielen, bin ich schon dort oder bin ich erst da unten oder was auch immer. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, sozusagen, was Gott will. Er allein schaut nach der Treue, mit der wir das Große oder das Kleine tun. Und wenn wir das Große veruntreuen, dann sind wir untreue Knechte und dann ist das die Frucht. Dann nützt uns das nichts, unsere Position und was immer. Denn darum geht es ja auch nie. Gott belohnt keine Positionen im Reich Gottes, sondern die Treue. Und darum, ihr Lieben, überall, wo wir uns zurückgezogen haben, wo wir uns herausgenommen haben aus dem Einbringen meiner Gaben in das Reich Gottes, in die Gemeinde, in die Gesellschaft, da müssen wir wieder heraustreten. Müssen wir wieder in den Vordergrund kommen. Müssen wir sagen, mit Leidenschaft will ich anpacken, was der Herr mir gegeben hat. Es gibt so viele Lebenssituationen von Menschen, wo sie Schritte zurück machen. Sie sind beleidigt, es ist irgendein Umstand geschehen in ihrem Leben, wo sie sagen, jetzt bin ich nicht fähig, das zu tun, jetzt muss ich ein bisschen trauern oder was auch immer. Ihr Lieben, das ist schon ein Schritt in die Untreue. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, wenn Gott mir was gegeben hat, dann will er, dass ich es einsetze und dann gibt er mir die Befähigung dazu, dass ich es auch tue, weil er kennt mich genau und er überfordert mich nie. Gott überfordert uns nie. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du uns würdigst, dass wir würdig sind in deinen Augen, deine Diener zu sein und deine Verwalter zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns, unser Herz, so richtig froh machst darüber. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, dass du mit jedem von uns sprichst in seinem Herzen, wo er in diesem Prozess steht. Und ich bitte dich, dass du heute anfängst, mit mir und mit jedem von uns zu reden, Herr, wie du das siehst im Moment, wo wir da stecken geblieben sind, wo wir falsche Schlüsse gezogen haben, wo wir ein falsches Bild hatten, wo wir schuldig geworden sind. Fang an, mit uns zu reden und setz es fort. Ich möchte jetzt 2-3 Minuten einfach Stille geben und euch bitten, dass ihr selber mit dem Herrn redet und ihn einfach darum bittet, dass er euch aufdeckt, was da in diesem Bereich, von dem wir jetzt geredet haben, er uns sagen möchte, ganz persönlich. Das ist nicht alles, das ist nur ein Anfang. Aber lasst uns jetzt eine Reaktion setzen. Das ist ein treuer Knecht, der reagiert. Sagt, Herr, ich bin offen, zeig mir, wie du mich siehst, in meiner Treue. Was dir an meiner Treue nicht gefällt. Ob ich ein untreuer Knecht geworden bin. Wir wollen da auch Buße tun. Das muss nicht alles jetzt geschehen. Aber lass uns anfangen. Lass uns ein paar Minuten noch Stille haben. 2-3 Minuten, wo wir einfach das dem Herrn sagen. Und er dann auch antworten kann, jetzt oder in den nächsten Tagen. Herr, ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dass wir alle Ausreden, die wir vielleicht in letzter Zeit gehabt haben, dass du sie uns aus der Hand nimmst. Dass wir nicht darin stecken bleiben, sondern dass wir wieder ganz neu anfangen, dir zu vertrauen, das, was du zu uns gesagt hast, du ernst nimmst und es auch für uns eine heilige Verantwortung ist, das zu tun, was du sagst, mit dem, was du uns gegeben hast. Aus Liebe zu dir und aus Ehrfurcht vor dir. Amen.